Viele Sachen sind im Argen, aber es gibt auch Lösungen. Und um diese Lösungen soll sich unter anderem der konstruktive Journalismus kümmern. Genau genommen nicht um die Lösung selbst, sondern um ihre Kommunikation und Darstellung. Nicht immer einfach, aber gerade in heutigen Zeiten, wo die Medienwelt mit lauter Müll und Desinformation geflutet wird, dafür umso wichtiger. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Auch dieses Format, der Restart Thinking Podcast, versucht zumindest so gut es geht, auch in Sachen konstruktiven Journalismus was zu machen. Auch wenn das, was ich hier mache, natürlich kein klassischer Journalismus ist, es ist eher Kolumnismus. Es ist ja auch ganz viel Meinungsäußerung dabei und es ist auch ganz viel sachliche Einordnung dabei und da vermischt sich das Ganze ein wenig. Und man muss natürlich auch immer genau schauen, ist man im Bereich der sachlichen Berichterstattung oder ist man auch im Bereich einer Meinung oder einer gewissen persönlichen Einordnung. Und das Format hier ist sicherlich eine Mischung von beidem. Der konstruktive Journalismus dagegen ist eben eine wirklich sachliche Darstellung einer gewissen Situation. Und natürlich muss man immer wissen, wer als Journalistin oder Journalist arbeitet, weiß, wenn man wirklich als seriöse Person dort agiert, weiß, dass jede Art von Journalismus immer auch eine persönliche Färbung hat. Das geht nämlich gar nicht anders, denn jeder Mensch wird einen Sachverhalt immer durch die eigene Wahrnehmung beurteilen. Das geht ganz biologisch auch anders überhaupt gar nicht. Aber man kann versuchen, das möglichst fakten- und evidenzorientiert zu tun und dann kann auch eine sehr sinnvolle und gute Sache dabei rauskommen. Der Nachteil an der ganzen Geschichte, es braucht Zeit. Und das ist genau der Punkt, wo eben Journalismus heutzutage oder generell die seriöse Medienarbeit es unheimlich viel schwerer hat, verglichen mit dem ganzen Müll, der in sozialen Medien oder auch in sogenannten alternativen Medien, die ja auch fast nur Müll verbreiten, eben sich dagegen zu positionieren, weil natürlich Leute, die eben in diesen alternativen Medien, den sogenannten, ich würde das nicht Medien nennen, ich nenne das lieber Lügenschleudern, oder in asozialen Medien, die müssen sich nicht darum kümmern, ob etwas stimmt, ob etwas einen Wahrheitsgehalt hat. Die hauen das einfach raus und die Community liebt es. Wir erleben das gerade aktuell auch in vielen anderen Facetten mit zum Teil wirklich schlimmen Auswirkungen. Die sogenannten RKI-Files, Robert-Koch-Institut, die Aufarbeitung oder die vielleicht nicht so richtig gut gemachte Aufarbeitung der Corona-Pandemie, da kann man viel kritisieren und viele Sachen sind durchaus auch verbesserungswürdig, auch im Hinblick einer nächsten Pandemie, die sicher kommen wird. Da ist nicht die Frage ob, sondern eher wann. Aber die ganzen Covidioten, die Querschwurbler und all diese Leute, die damals schon Lügen verbreitet haben, tun das heute noch. Und das tun sie, weil sie Recht haben wollen. Sie können es nicht ertragen, dass sie immer falsch lagen. Und deswegen wird dort auch in diese RKI-Files, wie man so schön sagt, auch ein Skandal reininterpretiert, der gar keiner ist. Auch es wird also bewusst überdramatisiert. Und das ist nicht förderlich für eine Aufklärung oder für eine sachliche Debatte. Und auch erst gar nicht dafür, um aus den Fehlern der vergangenen Pandemie für künftige zu lernen. Oder aber auch die ganzen Krawalle von Rechtsradikalen in England oder in Großbritannien allgemein oder primär in England, wo ganz massiv aufgrund von Lügen und Desinformation Leute auf die Straße gehen und Krawall machen. Dort geht es ja darum, dass ein Jugendlicher 3 Mädchen erstochen hat und dieser Jugendliche ist in Großbritannien geboren. Der ist, glaube ich, sogar Engländer. So, das hat nichts mit Migration zu tun, aber die Leute nehmen das zum Anlass, die ohnehin schon vergifteten Diskurs, den auch die Vorgängerregierung und der Tories auch mit angerichtet hat, mit irgendwelchen Fantasien Richtung Drittlandabschiebung und Ruanda-Modell und so weiter, was nie funktioniert hat und auch sehr wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Da hat man abstruseste Ideen gesponnen von irgendwelchen Wellenbrechern im Ärmelkanal, um Flüchtende abzuhalten, also sehr unmenschliche Methoden. Und diese vergiftete Debatte fällt dann auf Desinformation und das führt zu diesen Krawallen, die überhaupt keine sachliche Grundlage haben, selbst wenn sie berechtigt wären, was bei Gewalt ja nie der Fall ist. Gewalt ist grundsätzlich nie berechtigt, aber da sieht man auch, dass aufgrund von Lügen Leute Krawall machen. Und dabei sieht man eben auch eine ganz hässliche Fratze von menschlicher Primitivität, nämlich Rassismus. Und auch den haben wir natürlich hier in Österreich. Eine braune FPÖ oder eine braune AfD sind ein brauner Sumpf und werden es auch immer bleiben. Die haben für nichts eine Lösung und können nur Hass und Hetze verbreiten. Und das müssen Menschen sein, die ihr Heimatland so sehr hassen, dass sie es kaputt reden. Und die, die sie wählen, hassen es so sehr, dass sie Rechtsradikale und teils knallharte Nazis sich an der Macht wünschen. Übrigens auch sehr eigenartig, dass man einerseits ständig kriminelle Ausländer beklagt, vermeintlich kriminelle Ausländer, wovon die meisten es gar nicht sind, aber eindeutig Kriminelle in Regierungsverantwortung will. Ein rechtskräftig verurteilter Straftäter wie Bernd Höcke oder Donald Trump in den USA, das sind Straftäter und solche Leute sollen nach Ansicht von deren WählerInnen dann in irgendwelche Regierungsämter und gleichzeitig regt man sich über angeblich fast nur oder nur kriminelle Ausländer auf, die in den meisten Fällen ganz normale, anständige Leute sind. Diese Paradoxien entstehen auch durch Desinformation und Emotionalität. Und diese Emotionalität, die ist giftig. Die kann zum Teil sehr, sehr giftig sein. Und gerade weil man sich halt überhaupt keine Gedanken machen muss über das, was wirklich stimmt. Am Ende geht es nur um Gefühle. Dumpfe Gefühle, die getriggert werden. Und auch hier bin ich der Überzeugung, dass zum Beispiel auch Social Media von rechtsradikalen Parteien wie FPÖ oder AfD nicht unbedingt besser ist, sondern die haben es viel leichter, weil die Algorithmen von asozialen Medien darauf getriggert sind, die Leute möglichst lange auf der Plattform zu behalten. Und das geht hauptsächlich dadurch, indem man negative Emotionen triggert. Nun kann aber guter Journalismus was dagegen halten. Und natürlich, es gibt Menschen, die werden mit gutem Journalismus nicht mehr erreicht. Und wir müssen uns auch davon verabschieden, dass wir alle erreichen. Die knallharten, überzeugten Wähler von braunem Sumpf, die selber auch Teil dieses braunen Sumpfs sind, die wird man vermutlich nicht mehr kriegen. Aber es gibt auch immer wieder Leute, die durchaus noch zu kriegen sind. Und die Studien über die Vertrauenswürdigkeit von Medien, von seriösen Medien, die sind schon besorgniserregend. Also in Deutschland sagen etwa ein Viertel der Befragten in repräsentativen Umfragen, dass sie sich in der aktuellen Medienwelt nicht mehr repräsentiert fühlen und denen eher misstrauen. In Österreich ist es sogar Richtung etwa der Hälfte der Leute, also noch schlechter. Gut, kann auch damit zusammenhängen, dass hier vielleicht auch irgendwas anderes noch schiefgelaufen ist, weil Österreich gehört neben Kroatien mit zu den Ländern in Europa mit der größten Wissenschaftsfeindlichkeit. Also hier sind Menschen tendenziell noch mehr anfällig für Lügen und Desinformation als in anderen Ländern. Aber generell ist der Vertrauensindex etablierter, seriöser Medien eher gesunken. Das hat dann auch Folgen für die Art und Weise, wie man damit umgeht. Also es gibt gewisse Bereiche in Deutschland, auch in Österreich, in Deutschland auch eher so Richtung Thüringen und Sachsen, wo seriös arbeitende JournalistInnen ihren Job zum Teil nicht mehr machen können, weil sie angegriffen werden. Und das ist eine ganz, ganz große Gefahr für die freien Journalismus, für die freie Medienarbeit, weil diese ganzen rechtsradikalen Anhänger und diese Parteien, denen sie anhängen, die wollen keinen kritischen Journalismus, die wollen Hofberichterstattung. Eine AfD oder eine FPÖ mögen keine kritischen Journalisten. Sie möchten nur das berichtet wissen, was sie gerne wollen. Und das ist das Gegenteil von kritischem Journalismus. Und alle anderen, also die demokratischen Parteien, was diese beiden ja eben gerade nicht sind, die haben manchmal Ansätze davon. Aber grundsätzlich haben sie in der Breite jetzt kein Problem mit kritischer Berichterstattung. Ansatzweise, klar, gibt es auch da manchmal fragwürdige Auswüchse. Aber nun, wie kann konstruktiver Journalismus dabei helfen? Und der kann dabei sehr viel helfen. Und da ist auch eher die Frage dann, wie man ihn vermittelt. Aber konstruktiver Journalismus ist nicht das gleiche wie positiver Journalismus. In vielen Diskussionen, auch in meinem Netzwerk, habe ich immer wieder ganz spannende Austausch darüber, wie können wir die Veränderungen auch gerade Richtung Klimatransformation besser voranbringen. Und dabei wird oft gesagt, wir müssen die positiven Geschichten erzählen. Das ist auch im Kern richtig. Positive Geschichten sind wichtig, um zu zeigen, hey, diese Transformation, die wir vor uns haben, die ist toll. Die ist nicht nur notwendig, die hat auch enorme Vorteile. Es gibt natürlich aber immer noch Leute, die auch mir heute noch erzählen, dass mal unsere Erfahrungen mit ständigem Bahnfahren, die wirklich sehr gut sind, trotz der Querelen, die man mit der Deutschen Bahn zum Beispiel immer wieder hat. Aber trotzdem ist die Deutsche Bahn oder die Bahn allgemein dem Verkehrsmittel Auto oder Flugzeug haushoch überlegen. Auch in Deutschland, selbst heute schon. Und das wollen einige nicht wahrhaben. Die glauben mir das einfach nicht. Und unterstellen mir, ich würde mir das ausdenken, obwohl ich das Woche für Woche jedes oder fast jede Woche seit Jahren praktiziere. Oder auch immer noch die üblichen Lügen und Mythen, die über Elektroautos verbreiten. Da habe ich gerade diese Woche gesehen im Magazin Focus. Ja, die haben es auch nicht immer so mit journalistischer Sorgfaltspflicht, aber die haben einen Kommentar eines Autors, der auf der Plattform The European 10 Punkte gegen warum das Elektroauto ein Problem sei, einfach 1:1 übernommen, wobei diese 10 Punkte allesamt Blödsinn waren. Da hat nichts davon gestimmt. Dazu gibt es auch nochmal eine Folge, wahrscheinlich noch heute in den Parallel-Podcast hier, die Gestern-Kleber-Fails, da wird das nochmal eingeordnet. Aber das sind eben Sachen, die eben kein konstruktiver Journalismus sind. Also wir müssen eben auch neben den guten Geschichten auch die Desinformation aufklären. Und das kann unter anderem konstruktiver Journalismus. Nun, was macht konstruktiven Journalismus aus? Konstruktiver Journalismus schaut in die Zukunft. Der hat so ein paar Eigenschaften, die muss man da im Hinterkopf haben. Und das heißt, wir wollen verstehen, wo stehen wir heute und was ist in der Zukunft besser? Was muss da anders gemacht werden? Natürlich muss auch eben konstruktiver Journalismus ein Problem beschreiben, das tut er auch, aber grundsätzlich ist er zukunftsorientiert. Der Status quo wird nicht als der Weisheit letzter Schluss angesehen und als ein Zustand, der es zu verbessern gilt. Grundsätzlich auch in der Kultur der kontinuierlichen Verbesserung, was ja eine der wesentlichen Elemente unserer Arbeit in unserem Unternehmen ist, Stichwort Kaizen als Managementphilosophie oder Führungsphilosophie, muss man sagen, Management ist vielleicht der falsche Begriff. Dort geht es ja darum, den Status quo grundsätzlich als den schlechtesten aller Möglichkeiten anzusehen und kontinuierlich mit den Menschen, die beteiligt sind, besser zu machen. Also nicht rationalisieren und Masse Kohle, sondern wirklich Verbesserungen im gesamtheitlichen Sinn. Dann ist natürlich konstruktiver Journalismus lösungsorientiert. Der beschreibt auch eine Möglichkeit, wie man ein Problem lösen kann. Dazu muss ich natürlich aber auch ein Problem erstmal beschreiben. Klar, auch das gehört zum Wesen des konstruktiven Journalismus. Deswegen ein positiver Journalismus beschreibt wirklich so die guten Sichtweisen, die Möglichkeiten. Aber ein konstruktiver Journalismus sagt auch, was im aktuellen Zustand gerade nicht so gut läuft und beschreibt eine mögliche Lösung oder viele verschiedene Lösungen, um darzustellen, was dort wirklich besser geht und was man wirklich viel, viel besser machen kann. Und dann kommen wir zu einem nächsten Punkt, der auch sehr, sehr wichtig ist. Nämlich, es existieren nicht immer fertige Lösungen. Und das ist gerade beim Thema Klimatransformation eklatant wichtig. Viele sagen ja immer so, das würde nichts bringen und jenes würde nichts bringen. Gerade so die Verfechter der Raserei, also die, die Raserei für Freiheit halten, obwohl sie Egoismus meinen und dann gegen ein Tempolimit sind, die kommen echt mit der Aussage immer um die Ecke, ja, das bringt ja fast gar nichts und da gibt es ja ganz andere Sachen. Das ist so diese Ausrede. Ne? Man sucht immer eine Ausrede, um die eigene Komfortzone nicht verlassen zu müssen. Aber gerade beim Thema Klimakrise gibt es nicht die eine Lösung, die uns alle unsere Probleme löst, sondern es ist eine große Menge an vielen kleinen Schritten und vielen kleinen Elementen, die das gesamte große Problem am Ende lösen können. Es geht nicht immer nur mit dem einen einzigen Schritt. Und diese Lösungen sind oft noch nicht mal fertig. Also es gibt viele Dinge, die müssen wir noch hinbekommen. Wir haben allerdings noch keine Vorstellung, wie. Auch ein schönes Beispiel dafür ist, wir müssen den Kapitalismus in der heutigen Form, der wachstumsgetrieben ist, überwinden, weil der funktioniert halt nicht, weil die Grenzen der Natur dagegen arbeiten. Und die Grenzen der Natur können wir nicht verschieben, die sind, wie sie sind. Wie wir allerdings aus diesem wachstumsgetriebenen Wirtschaftssystem, in dem wir uns heute befinden, rauskommen, da gibt es Ansätze, aber es gibt noch keine fertige Lösung, weil auch dort habe ich zum Beispiel ganz oft auch von uns seriösen JournalistInnen die Aussage gehört, dass Degrowth keine Lösung sei, weil das würde den Wohlstand vernichten. Tut's aber nicht. Ne? Degrowth, also dieses Runtergehen vom Wachstum, ist ja keine Verschlechterung. Wir glauben halt immer nur in unserer Gesellschaft, so sind wir über Jahre, Jahrzehnte sozialisiert worden, dass Verschwendung Wohlstand sei. Verschwendung von Ressourcen, Verschwendung von Energie. Dass man alle 2 Jahre ein neues Mobiltelefon hat, gilt in gewissen Kreisen als Wohlstand. Dabei ist das kein Wohlstand, das ist nur wieder eine weitere Ressource, die ich verschwende, die, wenn sie neu ist, meistens auch nicht mehr kann als die alte, weil man hat, also technisch kann sie vielleicht mehr, aber man hat es eh nicht genutzt. Also das alte Teil hätte noch genauso gut funktioniert. Und wenn das Lebensqualität ausmachen würde, hätten wir echt ein Problem. Das nennt sich dann auch Wohlstandsverwahrlosung. Also den Weg dorthin zu einer Postwachstumsökonomie, der ist noch nicht fertig beschrieben. Da gibt es viele, viele tolle Ideen. Haben wir auch schon einige Themen hier auch in diesem Podcast diskutiert. Aber das kann durchaus auch noch mal komplizierter sein. Und dann braucht es natürlich eine gute Basis des Faktischen, empirische Studien, Evidenz, also eine Basis, die wir zu Rate ziehen, die wirklich messbar ist. Klar, auch das nützt nichts, wenn Leute am Ende dann immer sagen, glaube ich eh nicht, weil gefällt mir nicht. Ja, also das, ich habe ja zu Corona-Zeiten auch mit einigen Covidioten mal diskutiert oder ich habe es versucht, das kann man ja mit denen nicht. Und wenn man denen dann Zahlen, Daten, Fakten vom RKI oder von der EMA oder wie auch immer das denn vorgelegt hat und auch die Rechnung dahinter, haben die grundsätzlich gesagt, dann am Ende, ja, wer weiß, ob die Zahlen echt sind. Also wenn jemand natürlich Fakten leugnet, dann funktioniert das nicht mehr. Aber diese Leute kann man eh nicht erreichen. Also es geht hier nicht darum, Leute aus einer Sekte rauszuholen. Die brauchen andere Hilfe. Es geht um die Frage, dass wir in der Lage sind, ob wir in der Lage sind, das Faktische, empirische Studien, Evidenz anzuerkennen und als Basis zu nehmen. Und das kann man ja nachprüfen. Also auch dort erkennt man auch guten Journalismus daran, dass dieser eben auch die Quelle nennt und sagt, da kommen die Daten her. Dann kann man sich ein Bild daraus machen und kann sich anschauen, passt das so? Kann ich das einordnen? Oder wenn ich will, ich muss es nicht tun. Ich kann den Leuten auch trauen, aber ich könnte es zumindest prüfen. Dann brauche ich Ursachenforschung. Die Sache mit der Koinzidenz und der Kausalität ist so eine Sache. Viele glauben manchmal, dass Kausalität und Koinzidenz immer auch zusammenhängen. Das tun sie manchmal auch, aber eben halt nicht immer. Also, dass gewisse Dinge halt passieren, heißt nicht, dass es deswegen ein Beleg dafür etwas ist, das dann irgendwie einem gerade in den Kram passt. Ja, also zum Beispiel, ganz offensichtliches Beispiel, habe ich hier auch schon oft gesagt, dass gerade im Sommer beispielsweise die Anzahl an Sonnenbränden steigt, aber auch der Konsum von Speiseeis. Jetzt könnte man natürlich sagen, Speiseeis erzeugt Sonnenbrand. Tut er natürlich nicht, sondern es ist die Sonneneinstrahlung. Es gibt eine gemeinsame Verbindung, nämlich die Sonnenexposition und daraus resultierende Hitze, die das Verlangen nach Speiseeis erzeugt, allerdings auch mehr Hautkrebs verursacht. Also Hautkrebs und Speiseeiskonsum haben erstmal überhaupt keine Kausalität, sie haben nur eine Koinzidenz. Aber es gibt eben diese Koinzidenz und daraus eine Kausalität abzuleiten wäre dagegen komplett falsch, während Sonneneinstrahlung und Hautkrebs durchaus auch eine Kausalität haben und eine Koinzidenz. Und das fällt in den Bereich dieser ganzen Ursachenforschung, die ein konstruktiver Journalismus auch durchaus einordnen muss. So, und dann haben wir natürlich noch die Annahme, Zustände sind änderbar. Natürlich nicht alle. Wir kommen hier natürlich in den Bereich der Naturgesetze, die sind nicht änderbar. Das muss man auch immer wieder einigen Gesternklebern immer wieder erklären, dass gewisse Dinge so sind, wie sie sind. Wenn Leute heute immer noch sagen, wir wissen nicht, welche Technologie in 20 Jahren die angesagte ist, dann stimmt das zwar, aber viele sagen diesen Satz, meinen allerdings was anderes. Denn, und das Beispiel habe ich auch schon ein paar Mal genannt, dass ein Verbrennungsprozess ein Effizienzkiller ist, wird auch in 20 Jahren so sein, weil die Physik sich nicht geändert hat und die verstehen wir sehr, sehr gut. Die kennen wir. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik ist sehr gut verstanden und der wird in 20 Jahren genauso gültig sein wie heute. Also es geht ja gar nicht um die Technologie bei diesem Thema, wir haben das auch schon einige Male hier gehabt, das sogenannte Verbrennerverbot, was es gar nicht gibt, das wird ja immer gerne von gewissen Leuten gerne kritisiert mit der Aufforderung es aufzuheben, was es halt nicht gibt, aber die glauben halt immer noch, man dürfe keine Technologie vorgeben, was auch keiner tut, aber die hätten gerne eine andere Physik. Und wenn eine FDP von einer Wirtschaftswende redet, meinen sie eigentlich eine Realitätswende. Und das geht natürlich nicht, denn die Realität, die Basis des Faktischen, Naturgesetze zum Beispiel, werden sich nicht ändern. Aber alles, was menschgemacht ist, was Menschen sich überlegt haben, ist grundsätzlich mal änderbar. Ich sage nicht, dass das immer leicht ist. Ich kenne das in vielen unserer Projekte. Gewisse Dinge dauern manchmal auch sehr, sehr lange, aber sie können sich ändern. Und dann müssen wir sie auch anpacken und daran glauben, dass wir sie ändern können. Also wir haben diese 6 große Rahmenbedingungen. Ich habe nochmal den Artikel von Perspective Daily, wo das gut zusammengefasst ist, auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Also zukunftsorientiert, lösungsorientiert, nicht immer existieren fertige Lösungen, empirische Studien als Basis, Ursachenforschung und Zustände sind änderbar. Das sind die 6 wesentlichen Rahmenbedingungen von konstruktivem Journalismus. Und warum wir den brauchen, das habe ich gerade schon mal angedeutet, aber vielleicht nochmal so als Gesamtelement. Ein konstruktiver Journalismus ist eben, wie ich schon sagte, nicht der positive Journalismus. Er betrachtet auch die negativen Aspekte. Aber, und das ist das Gute, er zeigt Lösungen. Und diese Lösungen zeigen auch und motivieren auch, um darzustellen, dass es einen Ausweg aus einem Problem gibt. Denn die negative Berichterstattung, ja, ist nicht unbedingt immer eine gute Sache. Natürlich gehört das dazu, wir sollen nicht schönreden. Aber dieser alte Slogan, ich weiß nicht, von wem der ursprünglich mal gekommen ist, im Bereich der Medien, so wie Bad News are Good News. Nein, sollte man so auf keinen Fall sehen. Natürlich, dieser Satz ist im Kern erstmal oft richtig, weil schlechte Nachrichten verbreiten sich viel leichter, viel besser, viel schneller. Und wenn es einem um Aufmerksamkeit und Klickrate geht, dann sind schlechte Nachrichten die besseren. Aber die sind halt für die Entwicklung einer Gesellschaft die schlechteren. Es wäre also gut, wenn wir schlechte Nachrichten haben, und wir haben die halt manchmal, ne? Wir wollen hier nicht schönreden, dass man auch den konstruktiven Anteil mit einfließen lässt. Und zum Abschluss kommen wir jetzt genau an den Punkt, wo eben dieser konstruktive Journalismus, und ich habe das am Anfang schon mal angedeutet, eben einen großen Nachteil hat. Denn der braucht Zeit. So eine Podcast-Folge, wie ich sie hier mache, kostet mich immer einige Stunden Vorbereitung. Die mache ich im Laufe der Woche, so mit einem Peak, meistens am Samstag oder Sonntag, wenn das dann erscheint. Aber das braucht eine gewisse Zeit. Wenn ich jetzt so ein Schwurbelheini wäre, der einfach nur dünnes Zeug redet, was mir in den Kram passt, dann habe ich so eine Folge in 10 Minuten fertig. Da brauche ich, oder wahrscheinlich brauche ich nicht mal was vorbereiten, dann labert man einfach los. Das tun ja die ganzen Schwurbler. Die denken sich nicht groß was dabei, die labern einfach nur. Wenn man allerdings wirklich Basis für Basis aufbaut und auch Fakten prüft, einordnet, Quellenangaben und so weiter und so einen Journalismus betreibt, dann kostet das Zeit und das ist manchmal schwierig in einer Zeit, wo sie sich über asoziale Medien schon jede Menge Lügen verbreitet haben, weil das Gift der Desinformation, was von allen möglichen Richtungen kommt, nicht nur von Rechtsradikalen, auch von der Fossillobby und ihren Handlangern von neoliberaler Seite, gibt es einige, die sehr, sehr viele Falschaussagen verbreiten und die haben natürlich auch ein gewisses Interesse daran und die haben es unendlich viel leichter. Deswegen ist es wichtig, dass Medienschaffende, JournalistInnen sowieso, aber auch Leute wie auch PodcasterInnen, wie ich einer bin, die müssen unbedingt auch auf diese Sorgfaltspflicht achten und schauen, dass sie sauber recherchieren, eine gute Basis haben und auch immer Lösungen anbieten, was am Ende geht. Und diese Zeit, die ist wirklich sehr, sehr gut investiert. Nochmal, was ganz wichtig ist in dem Kontext, wir werden nie alle Menschen kriegen. Einige sind für die Realität verloren. Die leben nicht mehr in der Realität, sie haben sich in einer Parallelwelt teils extrem radikalisiert. Und viele davon wählen dann am Ende auch radikale Parteien. Aber ich kann Zweifler zurückholen, ich kann Leute, die unsicher sind, durchaus wiederholen und wieder anpacken. Und natürlich, der Duktus von mir wird nicht alle Menschen erreichen. Dafür gibt es andere, die haben einen anderen Duktus, die auch konstruktiv arbeiten und die erreichen wiederum andere. Es ist am Ende wieder die große Menge. Es hat nicht den Anspruch, dass eine Person einer alleine am Ende alle erreicht. Das geht nicht. Aber die Medienschaffenden haben eine ganz, ganz besondere Verantwortung, damit eben das Gift der Lügen und der Desinformation nicht die Überhand hat. Denn die Gefahr wird leider immer größer und wir erleben das dann auch entsprechend durch Angriffe auf JournalistInnen, die ihren Job machen, auf demokratische PolitikerInnen oder wir erleben viele andere Dinge, die einfach nicht gut funktionieren und dadurch haben wir zum Teil schon Parallelwelten, wie zum Beispiel in Deutschland, gerade in Sachsen oder in Thüringen, wo mittlerweile schon auch Verfassungsschutzorgane im Falle eines Wahlsiegs der Rechtsradikalen, des braunen Sumpfs im Herbst jetzt die dortigen Verfassungsschutzbehörden von Informationsflüssen abkoppeln werden, weil es gefährlich wird. Unsere Zeit ist nicht ohne und soziale Medien oder ich sage ja immer wieder asoziale Medien haben auch ihre Vorzüge, aber sie haben auch ihre Nachteile. Es hat natürlich früher auch Nachteile gehabt, dass nur Redakteurinnen oder Redakteure in irgendwelchen Verlagen entschieden haben, wer öffentlich stattfindet und wer nicht. Heute kann jeder seine Öffentlichkeit selbst aufbauen. Das hat grundsätzlich viele, viele Vorteile. Aber ich habe den Eindruck, und das ordne ich jetzt hier nochmal ein, das ist jetzt keine empirische Studie dahinter, aber mein Eindruck ist, dass es mehr Nachteile als Vorteile gibt. Von daher wünsche ich mir auch eines Tages, und jetzt sind wir in der konstruktiven Lösungsansatz, dass auch soziale Medien die Verantwortung übernehmen, und entweder automatisiert und oder mit entsprechenden Redaktionsteams dahinter Aussagen entsprechend labeln mit falsch, verzerrt oder wahrheitsgetreu. Dass man immer wieder so eine Prüfung hat, dass jede und jeder, die oder der eine entsprechende Meldung sieht, sofort einordnen kann, da ist was faul oder das ist in Ordnung oder das ist so richtiger Müll. Das muss es als Transparenz geben. Und in Zeiten von Algorithmen, KI und Co. ist sicherlich vieles automatisierbar, wenn mit Sicherheit auch noch nicht alles, gerade bei der Flut von Beiträgen. Aber wir müssen ein Auge darauf haben, was eben soziale Medien tun und wir müssen insbesondere ein Auge darauf haben, was sogenannte alternative Medien tun. Das Verbot des rechtsradikalen Schwurbelmagazins Kompakt war ein richtiger Schritt. Und ich hoffe, dass das auch vor jedem Gericht standhält, weil das ist kein seriöser Journalismus, das ist Hetze und das sind Lügen. Und solche Sachen haben nichts mit Meinungsfreiheit zu tun und haben in einem konstruktiven Diskurs keinen Platz. Konstruktiver Journalismus hat die Möglichkeit, hier eine gute Basis zu schaffen, damit solche Lügenschleudern erheblich besser aufgedeckt werden und damit Menschen sensibler werden für Desinformation. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen haben und Sie auch künftig keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns einfach auf den gängigen Kanälen wie zum Beispiel iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Hostern oder auch auf unserem YouTube-Kanal finden Sie immer mit dem einen Tag Verzögerung die aktuelle Folge unseres Restart Thinking Podcast und selbstverständlich freuen wir uns in Zeiten der Aufmerksamkeitsökonomie über das eine oder andere Like.